Es gibt da diesen einen Tag im Frühling. Nach der Arbeit ist es noch hell. Ob man jetzt noch mal spontan losfahren sollte? Raus aus der Stadt? Ein kleines Abenteuer? Also, einsteigen, anschnallen. Wir fahren ein Stück übers Land.
Dahin, wo die Gastgärten schon wieder offen sind. Sich vor der Eisdiele Menschen versammeln, als hätten sie monatelang genau darauf gewartet.
Auf den Tag, an dem man es ganz genau spürt. Der Winter, der ist vorbei. Und genau dieser Tag ist heute. Die Sitzheizung bleibt aus, das Fenster ein Spalt offen. Es riecht nach diesem ersten warmen Abend im Jahr, an dem alle ein bisschen so tun, als wäre schon Hochsommer. Das Auto gleitet lautlos dahin. Woran soll man jetzt noch zweifeln?
Wenn zweifelt, dann vielleicht wegen der Ladeinfrastruktur.
Okay, das habe ich noch nicht gesagt. Für diejenigen, die genau zugehört haben, war es aber vielleicht hörbar. Jetzt ist es auf jeden Fall nötig, es zu sagen. Wir sitzen in einem E-Auto. Und während wir durch den Frühling fahren, zählt die Prozentzahl im Autocockpit weiter runter. Abends, auf dem Weg zurück in die Stadt, sinkt diese Zahl weiter und weiter und weiter. Und mit jedem Prozentpunkt, der verschwindet, kommt diese eine Frage zurück, die sich viele stellen, bevor sie überhaupt einmal elektrisch gefahren sind. Geht sich das aus? Sie hören Energievoll. Eine Podcast-Serie zur Energiewende in Wien. Präsentiert von Wien Energie. In Zusammenarbeit mit dem Studio ZX, der Kreativagentur des Zeitverlags. Und ich bin Jonas Ross. Und in dieser Folge geht es um E-Mobilität. Die Angst, mit einem E-Auto liegen zu bleiben, weder vorwärts noch zurückzukommen, auch Sarah Koch hat sich mit dieser Sorge auseinandergesetzt. Sie fährt seit 3 Jahren elektrisch und wenn sie vor dem Umstieg überhaupt gezögert hat, dann an der Frage, ob das mit dem Laden und der Reichweite im Alltag wirklich so klappt. Gesiegt hat, so sagt sie,
die Neugierde und auch diese Pluspunkte und deswegen habe ich mich dann entschlossen, das E-Auto mir zuzulegen und bin wirklich mehr als happy damit.
Planung, das klingt für viele nach Verzicht. In den meisten Köpfen läuft wohl noch dieser Film vom Verbrenner. Losfahren, irgendwann tanken, ankommen, gibt schon genug Tankstellen unterwegs. Beim E-Auto ist das noch anders. Und viele haben die Sorge, wenn sie sie dringend brauchen, wäre keine Ladesäule zu finden. Aber dafür, sagt Sarah Koch, gibt es Strategien.
Der größte Punkt, der sich verändert hat, ist die Planung. Man muss Ladestopps bewusster einplanen, man muss sich die Strecken vorher anschauen. In einem Verbrenner steige ich ein, drehe den Schlüssel um und fahre los. Im Best Case bist du gut getankt. Und beim E-Auto ist es schon so, wenn man eine längere Strecke hat, kommt auch immer auf die Reichweite von deinem Auto an, muss man einfach besser planen.
Diese Planung wird zunehmend einfacher. Sarah wohnt im Speckgürtel Wiens. Den Ausbau der Ladeinfrastruktur, den bekommt sie ganz bewusst mit.
Ich habe wirklich zugesehen, die letzten 2 Jahre, wie die Ladestruktur gewachsen ist. Und seit einem halben Jahr haben wir genau vor der Haustüre dann 2 Ladesäulen bekommen. Und das hat es wirklich dann nochmal mehr verändert.
Und diese Veränderung, die geschieht natürlich nicht nur vor Sarahs Haustür im Wiener Umland. Auch in Wien beobachtet sie den Wandel.
Die Ladesäulen, die kommen aus dem Boden irgendwie gefühlt. Also vor 2, 3 Jahren waren einfach deutlich weniger Ladestrukturen da. Sowohl im ländlichen Bereich als auch in der Stadt, in Wien.
Die Frage, wo lade ich eigentlich, muss sie sich immer seltener stellen. Damit ist auch die Sorge um Reichweite weniger dramatisch, als von außen oft angenommen wird. Und doch ist diese Außenperspektive wichtig, weil sie heute noch immer viele Kaufentscheidungen prägt. Wer noch nie elektrisch gefahren ist, hat oft ein Bild im Kopf, das, Achtung, Autometapher, schnell überholt ist. Andreas Reinhardt fasst es so zusammen. In Österreich und damit auch in Wien
braucht wirklich niemand Angst zu haben, dass er keine Ladestelle findet.
Andreas Reinhardt ist Vorsitzender im Bundesverband Elektromobilität Österreich. Er beschäftigt sich mit dem Ausbau der Ladestellen in Österreich, mit den Zahlen dahinter und auch mit einem Effekt, der die ganze Debatte ziemlich zuverlässig begleitet.
Natürlich kann man immer noch mehr errichten. Das passiert auch laufend. Es werden laufend hunderte bis tausende Ladestellen neu in Betrieb genommen. Aber möglicherweise kommt es in der Öffentlichkeit nicht in der Form an, weil man vielleicht diese Erfahrung des Selberfahrens erst braucht, um ein Gefühl zu entwickeln, ob das jetzt genug ist oder nicht.
Wer nicht selbst lädt, sieht die Infrastruktur oft gar nicht. Und wer sie nicht sieht, hält sie für zu dünn. Aber die Zahlen erzählen eine andere Geschichte.
Wir haben jetzt in Österreich 37.000 öffentliche Ladepunkte.
37.000 Ladepunkte. Eine beachtliche Zahl. Aber noch viel entscheidender ist das Verhältnis zur Anzahl an E-Autos.
Wenn man das in Verhältnis setzt zu den elektrischen Fahrzeugen, die im Betrieb sind, dann kommen auf 7 Elektroautos eine öffentliche Ladestelle. Das ist eine Zahl, die wesentlich besser unter Anführungszeichen ist, wie man das in verschiedenen Studien errechnet hat, dass man für 10 Elektroautos sinnvollerweise eine öffentliche Ladestelle hat, statistisch gesehen. Das heißt, da ist der Ausbau in Österreich schon deutlich weiter fortgeschritten.
7 Autos pro öffentlicher Ladestelle. Rein statistisch entkräftet das die Sorge von Zweiflern. Wäre da nicht das Gefühl? Und gefühlte Wahrheiten, die wird man eben nicht so schnell los. Denn natürlich gibt es Situationen, in denen es nervt. Wenn man in Wien unterwegs ist und die Nachfrage hoch ist und wenn man gerade keine Lust hat, noch 2 Straßen weiterzufahren. Sarah Koch kennt das.
In Wien habe ich bemerkt, also da sind viel mehr Ladesäulen besetzt. Also das heißt, in Wien ist es für mich trickier, eine freie Ladesäule zu finden, als am Land, weil ich glaube, am Land einfach noch ein bisschen Aufholbedarf ist an den E-Autos. Ich merke es jetzt bei mir, vor meiner Haustüre sind die Ladesäulen fast immer frei. Das heißt, ich habe auch noch überhaupt keinen Need für eine eigene Wallbox.
Eine Wallbox, also eine eigene Lademöglichkeit am Haus oder in der Garage. Für viele klingt das nach der Lösung. Dann muss man nicht suchen, nicht warten, nicht hoffen, dass gerade was frei ist. Sarah Koch revidiert hier, was viele im Umland denken. Eine Wallbox sei Pflicht. Denn wenn öffentliche Ladepunkte zur Verfügung stehen und wenn sie im Alltag oft sogar frei sind, dann ist die private Wallbox nicht zwingend die Eintrittskarte in die E-Mobilität. Für Sarah ist sie gerade eher nice to have, nicht notwendig. In Wien gibt es mehr Säulen. Dafür sind sie öfter belegt. Draußen im Umland gibt es weniger. Dafür steht man erstaunlich oft allein davor. Das ist eine Alltagserfahrung. Und genau solche Erfahrungen prägen das Bild von E-Mobilität oft stärker als jede Statistik. Und es gibt weitere Mythen. Solche, die sich rund um E-Mobilität hartnäckig halten. Eine davon ist ein klassischer Kreisverkehr. Also quasi. Die Geschichte geht so. Es gibt zu wenige Ladesäulen, also kaufen die Leute keine E-Autos. Und weil zu wenige E-Autos unterwegs sind, baut auch niemand neue Ladesäulen.
Wenn Elektroautos angemeldet werden, werden Ladestellen gebaut. Es ist nicht umgekehrt. Mittlerweile sind wir dem Henne-Ei-Problem entwachsen. Das heißt, die verstärkte Anmeldung von Elektroautos führt automatisch auch zu einem Markt bei Ladestellen und damit zu einem verstärkten Ausbau.
Super. Weitere Mythen? Bitteschön. Elektroautos brennen viel öfter ab und sind eine viel höhere Brandgefahr als Verbrenner.
Mittlerweile sind weltweit an die 60 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge in Betrieb. Das ist eine sehr große Zahl, natürlich immer noch klein gegenüber der Gesamtzahl der PKWs, die auf der Welt herumfahren, aber doch eine Stichprobe, wo man sehr gut beurteilen kann, ob tatsächlich von Elektroautos eine erhöhte Brandgefahr ausgeht. Und die Statistik sagt ganz klar, von Elektroautos geht eine wesentlich geringere Brandgefahr aus als von Autos mit Verbrennungsmotor.
Also auch entkräftet. Bei Elektroautos gehört zur ehrlichen Bilanz auch der Blick auf die Produktion. Vor allem auf die Batterie.
bei Elektrofahrzeugen muss man natürlich den CO2-Ausstoß in der Produktion mit berücksichtigen, um eine Gesamtbeurteilung zu machen. Jetzt ist da die Autobatterie, also die Fahrbatterie, natürlich der aufwendigste Teil, was das anlangt.
Ein großer Teil der E-Autobatterien kommt aus China. Der Energiemix, der nötig für die Herstellung ist, basiert auch auf fossilen Energien. Doch auch in China wird massiv in Wind- und Solarenergie investiert.
Das heißt, in China verändert sich dieser Strommix und damit verändert sich natürlich auch die Zurechnung von CO2 zu den Erzeugungsprozessen stark. Und deshalb gehe ich davon aus, dass hier sich das wesentlich verschieben wird von viel CO2 behafteter Energie beim Herstellungsprozess zu wesentlich weniger CO2-behafteter Energie.
Die Bilanz der Batterieherstellung ist keine feste Größe. Sie verändert sich schon heute, weil sich der Strommix in der Produktion wandelt. Und je mehr erneuerbare Energien dort eingesetzt werden, desto klimafreundlicher werden auch Elektroautos in der Herstellung. Das ist die gute Nachricht. Doch für die E-Auto-Batterien braucht es nicht nur Strom, sondern auch Rohstoffe. Vor allem Metalle wie Lithium, Kobalt, Nickel und Graphit. Und diese kommen nicht gleichmäßig auf der Welt vor. Lithium beispielsweise aus Australien. Kobalt wird zu einem erheblichen Teil in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut. Wenn wir E-Autos produzieren wollen, mehr und mehr, und dafür eben Rohstoffe für die Batterie notwendig sind, dann macht uns das abhängig. Und diese Abhängigkeit von wenigen Regionen macht Lieferketten anfällig für politische Instabilität, Exportbeschränkung oder Preisschwankung. Die Lösung? Tja, die gibt es noch nicht, zumindest nicht kurzfristig. Zwar wird an neuen Batterietechnologien geforscht und der Einsatz der wichtigen Rohstoffe, hierzu gehört übrigens auch Wasser, wird immer effizienter. Und es gibt Projekte, die den Abbau in stabileren Regionen fördern. Auch um faire Arbeits- und Abbaubedingungen sicherzustellen. Aber in ein paar Jahren, sagt Andreas Reinhardt, in ein paar Jahren kann es schon ganz anders aussehen.
Das heißt, das Problem, dass wir gewisse Materialien, gewisse Rohstoffe jetzt nicht in großem Maße und uneingeschränkt zur Verfügung haben, wird sich mit dem Thema Recycling plötzlich auf den Kopf stellen.
Recycling. Wir alle kennen das. Batterien nutzen sich ab. Bei E-Auto-Batterien geschieht das auch, nach etwa 2000 Ladezyklen. Bei einem E-Auto mit 300 Kilometern Reichweite pro Ladezyklus beträgt das eine Gesamtfahrleistung von 600.000 Kilometern. Also 1250 Mal von Wien nach Innsbruck und zurück. Und dann müssen die Batterien ausgetauscht werden. Es braucht sie nicht mehr.
Ich sehe das nicht als Problem.
Moment mal. Mehr Müll soll kein Problem sein? Nein, denn für Andreas Reinhardt ist klar, die Batterien landen nicht im Sondermüll. Sie werden wiederverwertet.
Derzeit ist es so, dass kaum Autobatterien zur Verwertung anstehen, weil die Fahrzeuge, die wir in Verkehr gebracht haben, noch nicht am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind.
Aber Andreas Reinhardt schätzt, dass sich das in etwa 5 Jahren stark ändern wird.
Sehr viele Untersuchungen, die vielversprechend sind, dass wir im hohen 90%-Bereich der Materialien sogar wieder für Autobatterien verwenden werden können. Ich sehe aber auch eine große Chance für Europa drinnen, weil wenn wir hier in Europa die Batterien recyceln, dann haben wir ja gleichzeitig die Rohstoffe auch bei uns. Dadurch wird sich die Batterieherstellung und auch die weltweite Verfügbarkeit von Rohstoffen möglicherweise zu unseren Gunsten verändern. Da bin ich selber schon sehr gespannt, was da passieren wird.
Was heute schon die Umwelt schont, wird also in Zukunft im besten Fall noch umweltschonender und fairer und macht unsere Mobilität unabhängiger von Energie- und Rohstoffzulieferern.
Wir müssen uns immer vor Augen halten, warum beschäftigen wir uns damit, die Energieform beim Autofahren zu wechseln. Das ist ja nicht, weil die Autos schlecht sind, sondern das ist deshalb, weil wir sehen, dass das Verbrennen von fossilen Energieformen uns Probleme macht.
Sarah Koch bereut den Wechsel zu einem E-Auto übrigens keine Sekunde. Aber ihr Bild von Mobilität, das hat sich verändert.
Es ist weniger Geräusch da, es ist viel ruhiger und dieses ruhige Fahrgefühl ist vor allem das, was dich einmal in erster Linie mal runter entschleunigt. Die bewussteren Pausen, währenddessen lädt dein Auto, das hat es vorher nicht gegeben, weil dann denkt man sich, die eine Stunde fahre ich jetzt noch und dann bin ich am Ziel. Und in dem Fall ist es so, dass ich sage, ich plane eine Pause ein, trinke einen Kaffee und komme ein bisschen hinunter, mache vielleicht ein, zwei Telefonate in Ruhe und nicht gestresst im Auto. Also das ist schon der riesen Punkt, der sich verändert hat. Bin einfach ein bisschen entschleunigter geworden.
Weniger Lärm, weniger Hektik. Man fährt und irgendwann merkt man, man ist angekommen. Oft wird E-Mobilität noch behandelt wie ein Zukunftsprojekt. Eine Vision. Etwas, das wir später alle nutzen werden. Wenn die Technik bereit ist. Dabei ist sie längst im Alltag angekommen. Wenn man wissen will, ob E-Mobilität im Alltag wirklich den Stresstest besteht, lohnt sich der Blick dorthin, wo sie jeden Tag im ganz großen Stil funktionieren muss.
Ja, mein Name ist Wolfgang Pfarl. Ich bin für die Post, für die strategische Netzwerkplanung und Steuerung und damit auch für den Konzern Fuhrpark verantwortlich.
Und was das in der Praxis heißt, zeigen schon die folgenden Größenordnungen.
Ja, die österreichische Post hat tatsächlich den größten Fuhrpark in Österreich und gleichzeitig auch den größten E-Fuhrpark Österreichs mit circa 5.000 zweispurigen elektrisch betriebenen Fahrzeugen, also Autos, und ca. 1.000 einspurig elektrischen Fahrzeugen, nämlich E-Mopeds und E-Fahrräder. Das sind insgesamt 6.000 Fahrzeuge.
6.000 elektrische Fahrzeuge. Das sind 60% der gesamten Flotte der Post. In Innsbruck, Graz und Salzburg erfolgt die Post- und Paketezustellung bereits rein elektrisch. Und auch die Umstellung in Wien ist seit Ende 2025 abgeschlossen.
Das heißt, da fährt kein Verbrennungsauto mehr in der Flotte der österreichischen Post für die Zustellung von Briefen und Paketen.
Und gerade für diesen Einsatz, sagt Pfahl, spielt der Elektroantrieb seine Stärken aus. Stellen wir uns das mal vor. Die Zustellerin fährt viele kurze Wege, hat viele Stopps, ein dichtes Netz. Und genau dafür sei die E-Mobilität perfekt geeignet. Aber die Organisation dahinter ist für die Post eine große Aufgabe. Beim Laden, bei Standorten, beim Netz. Und das will sehr gut geplant werden.
Das war für uns schon am Anfang eine Challenge. Und eben das Thema Ladeinfrastruktur. Energieversorgungsunternehmen müssen Anpassungen machen, Trafos müssen getauscht werden. Wir betreiben selbst weit über 4.000 Ladepunkte.
Genutzt wird dafür übrigens ausschließlich Ökostrom. Das System dahinter ist gut eingespielt und bietet sogar Flexibilität. So können Zustellerinnen und Zusteller ihr Auto auch zu Hause laden. Abgerechnet wird punktgenau über die Lohnabrechnung. Das klingt erstaunlich innovativ und es zeigt, E-Mobilität funktioniert, wenn der Alltag der Zustellerin mit berücksichtigt wird. Und für die ist E-Mobilität inzwischen Routine.
Die allermeisten Zustellerinnen, die ein E-Fahrzeug bekommen und bekommen haben, möchten es eigentlich nicht mehr zurückgeben. Der Komfort für den Zusteller und für die Zustellerin ist weitaus größer im Schnitt als bei einem normalen Verbrennerfahrzeug.
Denn E-Autos haben eine automatische Schaltung. Die Kupplung wird nicht mehr gebraucht. Und der angesprochene Komfort sorgt für Akzeptanz. Wenn Fahrzeuge im täglichen Einsatz angenommen werden, wenn Abläufe stabiler werden und wenn ein Betrieb nicht permanent gegen Skepsis, Zusatzaufwand oder Ausfälle anorganisieren muss, dann gelingt auch der Umstieg. Gerade in der Zustellung, mit ihren vielen Stopps, kurzen Wegen und dem ständigen Anfahren und Bremsen, spielt der Elektroantrieb nicht nur ökologisch und im Komfort, sondern auch wirtschaftlich seine Stärken aus. Weniger Verschleiß, weniger Komplexität, geringere Instandhaltungskosten. Und auch das ist Teil jener Rechnung, die in Debatten über E-Mobilität oft zu abstrakt bleibt, im Flottenalltag aber sehr konkret wird.
Ein E-Fahrzeug ist bei Weitem weniger komplex. Ein E-Fahrzeug hat keine Kupplung, hat kein Getriebe. Das heißt, von der Instandhaltung sind die E-Fahrzeuge unvergleichlich günstiger, vor allem eben bei einem Betrieb, so wie wir ihn haben, wo wir so oft stehen bleiben täglich. ist ein E-Auto einfach dem Verbrennerfahrzeug überlegen, was die Instandhaltungskosten betrifft.
Und damit verschiebt sich der Blick auf Wirtschaftlichkeit. Nicht mehr nur der Kaufpreis eines einzelnen Fahrzeugs steht im Zentrum, sondern die gesamte Logik des Systems. Wie teuer ist der Betrieb über Jahre hinweg? Was kostet Wartung? Wie lassen sich Ladezeiten steuern? Und was passiert, wenn Strom nicht einfach nur verbraucht, sondern intelligent in betriebliche Abläufe eingebunden wird? Pfahl beschreibt genau diesen nächsten Schritt. Denn die Post versucht,
Kostenoptimierungen dadurch zu erreichen, dass wir Ladekurven künstlich verschieben. Also wenn die Zusteller am Nachmittag zurückkommen, dann wird normalerweise das Fahrzeug angesteckt. Dann lädt es, je nachdem, 5, 6, 7, 8 Stunden, je nach Batteriegröße und Anschlussleistung. Und wenn wir die Ladung am Abend auch noch durchführen, dann ist am Abend der Strom am teuersten. Deshalb versuchen wir, diese Beladung möglichst in die Nacht zu verschieben und in Zeiten zu verschieben, wo der Strompreis möglichst günstig ist. Da laufen erste Piloten, das einmal statisch zu verschieben. Da gibt es natürlich dann auch noch die Möglichkeit, das entsprechend dynamisch mit dem Strompreis zu verschieben. Das wäre dann die nächste Optimierung. Es gibt Piloten, die Fahrzeugbatterie als Art Bufferspeicher zu verwenden für Regelenergie. Also das nennt sich Vehicle-to-Grid, wo wirklich Fahrzeuge ins Stromnetz einspeisen.
Das, was hier sehr technisch wirkt, gibt einen Vorgeschmack darauf, was noch alles möglich sein wird, wenn wir Visionen haben und uns was trauen. Dass es sich wirtschaftlich rechnet, ist längst klar.
Für uns war die Wirtschaftlichkeit immer im Vordergrund und die E-Fahrzeuge, die Österreichische Post betreibt und betrieben hat, die haben sich zu jedem Zeitpunkt gerechnet. Es war natürlich in früheren Jahren wichtiger noch, als es jetzt ist, noch immer wichtig, dass wir auch Förderungen für die Anschaffung bekommen. Aber für uns, für unser Nutzerverhalten rechnet sich die E-Mobilität besser als ein Verbrennerfahrzeug. Deshalb stellen wir um.
Am Beispiel der Post lässt sich ziemlich gut beobachten, was passiert, wenn E-Mobilität den Status des Versuchs längst hinter sich gelassen hat. Was sich hier im geschlossenen Kosmos einer Flotte planen, steuern und abrechnen lässt, eben gut eingespielt ist, muss sich im öffentlichen Raum erst zeigen. Wie der Energieversorger Wien Energie beispielsweise mit dieser Aufgabe umgeht, wie praktikabel das Leben mit E-Auto in verschiedenen Wohn- und Lebensrealitäten technisch ist und welche Tarife, Modelle und Systeme dahinterstehen, darüber spricht jetzt Barbara Fleißner. Und zwar mit Jasmin Ramsebner und Andreas Eisner von Wien Energie.
Frau Ramsebner, Herr Eisner, ich freue mich sehr, Sie heute hier im Podcast zu haben, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Hallo.
Ich würde gerne zu Beginn so einen kleinen Trailer für das Jahr 2040 gestalten. Ja? Also das Wien im Jahr 2040, wie wird denn das Ihrer Meinung nach ausschauen? Wie wird sich die Stadt konkret verändert haben, gerade bezogen auf Mobilität?
Also für mich, wenn ich in Richtung 2040 schaue, speziell jetzt im Bereich Mobilität, Elektromobilität, glaube ich, dass Wien einfach eine große Vorbildwirkung hat, weil es schon sehr viel sehr gute Ansätze gibt, gerade was auch öffentlichen Verkehr betrifft. Auch was derzeit schon den Ausbau an Ladeinfrastruktur und Möglichkeiten zum Laden von E-Fahrzeugen da ist. In Richtung 2040 erwarte ich mir oder erhoffe ich mir aber, dass einfach das Laden von E-Fahrzeugen zur Normalität wird und das in allen möglichen Lebenslagen und Anwendungsfällen. Das ist ja das, was die Elektromobilität auch unterscheidet vom Tanken eines Verbrenners, dass das Laden sehr vielseitig und individuell ist. Und ich stelle mir vor, dass in einigen Jahren in allen möglichen Situationen, zu Hause, öffentlich, in Garagen, im Mehrparteienhaus, das Laden einfach und günstig möglich ist und die Fahrer, Fahrerinnen sich auch an dem System beteiligen können, weil es stromgebunden ist und man so auch von variablen Preisen wirklich auch finanziell profitieren kann oder sich den Strom, den Erneuerbaren auch lokal auf dem eigenen Dach erzeugen.
Mhm. Herr Eisner, wie sieht Ihr Wien 2040 aus?
Ja, mein Wien 2040 im Bereich der Elektromobilität, da möchte ich anfangen eigentlich in der Vergangenheit, wenn ich zurückblicke, wie sich die Elektromobilität in den letzten Jahren entwickelt hat. Das ist eine Wahnsinnsreise und diese Reise geht einfach bis 2040 auch weiter. Insofern bin ich davon überzeugt, dass Elektromobilität im Jahr 2040 einfach eine sehr, sehr wesentliche Rolle spielt. Die Elektromobilität wird einfach viel, viel integrierter werden in den Alltag. Aber das jetzt nicht auf Kosten der Komplexität, sondern es wird sich dahingehend entwickeln, dass es eigentlich zur Nebensache wird. Die Use Cases, wie die Kollegin Jasmin Ramsey eben erklärt hat, werden vielfältiger, aber für den Endkunden, für die Kundin, wird das einfach eine ganz einfache Sache werden.
Mhm. Frau Ramsebner, Sie arbeiten ja mit Wien Energie daran, diese Vision Zukunft werden zu lassen. E-Mobilität ist am Vormarsch, das verändert auch die Infrastruktur und da gibt es ja von der EU-Kommission eine Empfehlung, einen Ladepunkt für 10 E-Fahrzeuge zu haben. Wie steht Wien derzeit diesbezüglich da?
Ja, um vielleicht ein paar Daten vorneweg zu nennen für jene, die sehr zahlenaffin sind. In Wien haben wir wirklich schon ein super Netz an Ladeinfrastruktur aufgebaut. Auch vor allem im öffentlichen Bereich gibt es momentan 4.000 öffentliche Ladestellen in Wien. Ungefähr 2.500 davon betreibt die Wien Energie. Wir haben ein Rekordwachstum. Wir haben 900 neue Ladepunkte im privaten und öffentlichen Bereich errichtet 2025. Also da sieht man schon, dass sich da sehr viel bewegt. Was man aber nicht vergessen darf in dieser Diskussion rund um öffentliche Ladeinfrastruktur ist, dass das Fahrzeug am besten dort geladen wird, wo es denn auch am längsten geparkt ist. Das heißt, ich habe einfach im privaten Bereich, vor allem zu Hause, die beste Möglichkeit, mit sehr wenig Leistung und damit auch mit wenig Kosten, mit wenig Aufwand, mein Fahrzeug zu laden, ohne dass ich es merke. Ich stelle es am besten zu Hause ab, stecke an und lade es dort. Das heißt, für uns hat einfach auch das private Mehrparteienhaus beispielsweise in Wien riesiges Potenzial. Da gibt es sehr viele Stellplätze, wo man den Bedarf optimal decken kann.
Herr Eisner, für all jene, die selbst noch kein E-Auto fahren und vielleicht damit auch noch nicht so vertraut sind mit all den verschiedenen Lademöglichkeiten, vor allem auch mit den speziellen Begriffen, Ladeboxen, Wallboxen, was es da noch alles gibt. Wollen Sie uns da mal kurz mit reinnehmen, welche Unterschiede gibt es da denn?
Sehr gerne. Also im Bereich der Elektromobilität unterscheiden wir eigentlich zwischen zwei Hauptanwendungsfeldern. Das eine ist das öffentliche Laden und das andere ist Laden zu Hause und am Arbeitsplatz. Was das öffentliche Laden angeht, wir haben in Österreich, ganz Österreich, 2.700 konventionelle Tankstellen. Da im Vergleich jetzt mit der Elektromobilität sprechen wir aktuell beziehungsweise in Kürze von über 35.000 öffentliche Ladepunkte. Das heißt, wir sind hier im Bereich der Elektromobilität einfach extrem alltagstauglich geworden in der Zwischenzeit. Wenn ich jetzt an die Errichtung denke, da schauen wir sehr, sehr stark, wo müssen wir welche Ladeinfrastruktur errichten. Das heißt, wir sprechen hier im öffentlichen Bereich von Normalladestationen mit bis zu 11 kW Ladeleistung. Das ist, beschreibt die Geschwindigkeit, wie schnell die Energie in das Fahrzeug kommt. Und Schnellladestationen mit bis zu 400 Kilowatt. Und das Normalladen, die besprochenen 11 kW, das passiert an Orten, wo ich eben sehr, sehr lange Aufenthaltsdauer habe. Das ist im Bereich der öffentlichen Straßen oder in Parkgaragen. Mhm. Und hier verwenden wir Ladestationen, die in Form von einer Säule am Straßenrand stehen. Oder wenn wir jetzt sprechen über Park-and-Ride-Anlagen, Parkgaragen, da empfiehlt es sich einfach, sogenannte Wallboxen an die Wand zu hängen, wo man sich dann anstecken kann und sein Fahrzeug aufladen kann. Mhm. Wenn wir jetzt von Schnellladestationen sprechen, die befinden sich im Regelfall an verkehrstechnischen Knotenpunkten oder an hochrangigen Straßen. Da geht es halt aus Nutzerperspektive sehr, sehr stark darum, so schnell wie möglich wieder weiterzukommen, sein Fahrzeug aufzuladen und auch seine Reise wieder fortsetzen zu können. Und somit ist es einfach möglich, während einer Kaffeepause, während ich auf Urlaub fahre oder meine Dienstreise antritt, schnelle Kaffeepause zu machen und sein Auto wieder aufladen zu können.
Mhm. Wie funktioniert denn das mit dem Aufladen eigentlich? Für all jene, die kein Auto haben, kein E-Auto haben, aber mit dem Gedanken schon spielen, da gibt es ja wirklich einige. Wie gehe ich vor? Fahre ich hin, lade quasi und zahle dann mit der Kreditkarte oder was gilt es zu beachten?
Also ich empfehle Interessentinnen für ein Elektroauto, sich diese Gedanken schon im Vorfeld zu machen und nicht erst dann, wenn ich mit dem Auto vom Fahrzeughändler wegfahre. Ja. Der Kerngedanke ist einfach, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Habe ich die Möglichkeit, bei mir zu Hause zu laden, dort, wo mein Fahrzeug die meiste Zeit eigentlich steht? Da empfiehlt es sich, speziell jetzt bei uns in Wien, mit dem Vermieter zu sprechen, mit der Hausverwaltung zu sprechen, habe ich hier eine entsprechende Möglichkeit. Weil es ist nämlich auch über internationale Statistik ist es so, dass zwischen 80% und 95% aller Ladevorgänge zu Hause oder am Arbeitsplatz passieren. Habe ich diese Möglichkeit nicht, dann haben wir jetzt als Wien Energie natürlich ein entsprechendes Produktportfolio am Start, wo man bedarfsgerecht dann sich auch einen Tarif aussuchen kann. Bin ich ein Vielfahrer, der täglich hin und her pendelt nach Wien oder auch raus? Oder bin ich jemand, der ab und zu nur öffentlich laden muss? Mhm. Und da habe ich natürlich, dann gehe ich einen Vertrag ein. Und die angesprochene Kreditkarte, die gibt es natürlich genauso. Also Kundinnen, die jetzt nicht im Umkreis von Wien kommen, beziehungsweise ganz, ganz selten zu uns kommen, die haben natürlich auch die Möglichkeit, mittels Kreditkarte das sogenannte Direct Payment zu machen und hier quasi ad hoc bei uns laden können.
Ich kenne doch einige, die ein E-Auto haben, aber jetzt nicht die Möglichkeit, zu Hause bei sich das Ganze zu laden. Da muss ich sagen, bin ich sehr überrascht bezüglich der Ladepunkte, die wir vorhin besprochen haben, wie gut das eigentlich schon ausgebaut ist. Und dann natürlich ist es sehr spannend, so einen Ladevertrag, das haben Sie auch so ein bisschen angesprochen, den zu haben. Den kann man ja zum Beispiel auch bei Wien Energie abschließen. Welche Vorteile gibt es da? Was muss ich da vielleicht auch beachten?
Also so wie ich es auch vorher erwähnt habe, ich sollte mir meinen entsprechenden Tarif auswählen, gemäß meinem Nutzungsverhalten, abhängig wie oft ich vorhabe, öffentlich zu laden beim jeweiligen Anbieter. Und die Vorteile sind für mich dann relativ ganz klar auf der Hand. Dadurch, dass ich einen Vertrag eingehe, weiß ich immer, wie viel ich für meinen Ladevorgang zu zahlen habe. Das heißt, ganz klar die Transparenz, die Einfachheit, die es bei uns im Portfolio auch gibt. Ich habe auch die Möglichkeit, bei unseren Roaming-Partnern zu laden, sollte ich einmal überregional unterwegs sein. Mhm. Da haben wir ganz, ganz viele Partnerladestationen. Ich bekomme am Ende des Monats gesammelt eine Abrechnung über alle meine Ladevorgänge. Mhm. Darüber hinaus ist es ungleich einfacher mit einer Ladekarte, die bei dem Vertrag dann dabei ist, diese Ladekarte einfach nur an die Ladestation anzuhalten und ich starte diesen Ladevorgang. Mhm. Als Option gibt es hier natürlich auch die Möglichkeit, unsere App zu verwenden. Ich kann auch den Ladevorgang mittels dieser App starten.
Also es wird alles einfacher quasi.
Ja, genau, richtig. Mhm.
Frau Ramsebner, ich habe es jetzt vorhin schon erwähnt, ich war sehr überrascht, wie gut man eigentlich auch in der Innenstadt so laden kann, aber jetzt für all jene, die daran vielleicht noch ein bisschen zweifeln. Wenn ich jetzt in der Innenstadt wohne, eine Mieterin bin in einem normalen Wohnhaus, wie praktikabel ist das Leben jetzt tatsächlich mit einem E-Auto aus Ihrer Perspektive? Nicht jeder hat den Ladepunkt in unmittelbarer Nähe. Man möchte auch nicht, weiß ich nicht, 15 Minuten nach Hause gehen, nachdem man von der Arbeit nach Hause kommt. Also wie gut funktioniert das Ganze tatsächlich?
Absolut. Das Nutzen eines Fahrzeugs ist ja dazu da, um mobil zu sein und, ja, und nicht um die Zeit natürlich mit Laden zu verwenden oder von der Ladestation nach Hause zu gehen. Das ist ganz, ja, klar. Es gibt natürlich im urbanen Gebiet gewisse Herausforderungen, wo man in welcher Form Ladeinfrastruktur auch platzieren kann. Andererseits, der Vorteil im urbanen Gebiet ist ganz klar, dass normalerweise die Wegstrecken relativ kurz sind. Mhm. Das heißt, ich würde behaupten, mit einem E-Fahrzeug kommt man gut zurecht, auch wenn man jetzt vielleicht keinen zugeordneten Parkplatz im eigenen Wohnhaus hat. Bei einem Mehrparteienhaus mit eigenem Stellplatz ist es relativ gut umsetzbar. Also da wäre es am besten, wenn es mehrere Anfragen schon gibt im Wohnhaus, wirklich eine Gemeinschaftslösung umzusetzen, wo man mehrere Wallboxen anbringt und so auch die verfügbare Leistung da optimal nutzt. Das heißt, da kann man auch immer wieder eine Wallbox dazuhängen und kann so dann Schritt für Schritt mit der wachsenden Anzahl an E-Fahrzeugen ausbauen. Wenn ich diese Möglichkeit nicht habe und ich habe keinen eigenen Stellplatz, dann müsste man sich die Vielseitigkeit der Lademöglichkeiten anschauen in der Umgebung. Also es gibt Lademöglichkeiten bei Supermärkten, bei Einkaufszentren, in Parkgaragen. Es gibt unsere City-Ladestationen im Stadtgebiet und es gibt dann aber auch die Schnelllader oder Ultraschnelllader. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich es mit einer Erledigung verbinden kann oder vielleicht sogar in der Arbeit laden kann, ist das, glaube ich, gut umsetzbar.
Herr Eisner, Frau Rams-Ebner hat es gerade angesprochen, kann ich das wirklich so einfach machen als normale Mieterin in einer normalen Mehrfamilienhausanlage, vielleicht so in der Innenstadt sagen, so, ich hätte jetzt gerne Wallbox direkt am Haus. Kann man das oder wird das dann auch so installiert oder wie funktioniert das?
Die Frage möchte ich mit einem eindeutigen österreichischen Jein beantworten. Also in Mehrparteienhäusern haben wir natürlich gewisse rechtliche Voraussetzungen, aber auch genauso gut technische Anforderungen, die es zu beachten gibt. Zukunftsorientiert ist hier mit Sicherheit zu empfehlen eine sogenannte Gemeinschaftsanlage, wenn ich in einem Mehrparteienhaus bin. Hier wird einfach die verfügbare Netzleistung auf die entsprechenden Ladestationen dann auch aufgeteilt. Das heißt, der Kunde erspart sich hier dementsprechend auch Kosten. Also als Mieter empfehle ich Interessentinnen immer, bei der Hausverwaltung bzw. Wohnungseigentümergemeinschaft nachzufragen, gibt es bereits die Möglichkeit, den entsprechenden Stellplatz, hier eine Ladestation zu errichten. Bei sehr, sehr vielen ist das bereits die Möglichkeit. Ist es noch nicht möglich, hier hat Wien Energie die entsprechenden Angebote für die Hausverwaltungen, für die Wohnungseigentümergemeinschaften dementsprechend eine Vorrüstung vorzunehmen. Und als Mieter dann schließe ich einfach einen Vertrag mit der Wien Energie ab. Wir kommen, installieren die Ladestation und ab dem Zeitpunkt steht mir meine individuelle Ladestation zur Verfügung und Laden wird eigentlich zur Nebensache. Ich komme am Abend nach Hause, stelle mein Auto ab, stecke das an und am nächsten Tag in der Früh bin ich fertig.
Mhm. Frau Rams-Ebner, die E-Mobilität ist im Vormarsch. Ich glaube, die Gründe, sich ein E-Auto zu nehmen, werden auch immer interessanter und größer und vielfacher. Was sind denn so die Ausbaupläne für die nahe Zukunft? Wo wollen Sie hin? Was ist realistisch?
Ja, was die Ausbaupläne betrifft, haben wir in den nächsten Jahren vor, in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien weitere 1000 öffentliche Ladestellen zu errichten. Da geht es auf jeden Fall auch um weitere Schnellladehubs, um diese Möglichkeit auch zu bieten. Der private Anwendungsfall ist weiterhin sehr wichtig. Es gibt sehr viele Parkplätze in Mehrparteienhäusern, die man ausrüsten kann, wo wir als Wien Energie ganz stark forcieren, diese auch auszubauen und so den Bedarf für Ladeinfrastruktur für jeden User auch zu decken. Gleichzeitig arbeiten wir mit Standortpartnern. Das können eben Standorte bei Einkaufszentren etc. sein, Supermärkten und auch Garagen im Stadtgebiet.
Das sind wahrscheinlich auch so die Hotspots, die wichtigsten Faktoren dafür, wo eine neue Ladestelle errichtet werden soll, oder?
Absolut. Also da geht es ganz stark darum, wo stehen dann auch die Fahrzeuge, um diese Zeit auch optimal zu nutzen, damit man eben nicht extra zu einer Ladestation fahren muss, sondern wenn ich schon eine Erledigung mache oder zu Hause parke, dass ich das auch zum Laden nutzen kann. Das ist eigentlich das Wichtigste. Es geht hier auch ganz stark darum, einen guten Kosten-Nutzen-Effekt zu haben. Das heißt, wo ich mehrere Stunden parke, muss ich keinen Hochleistungs-Charger hinstellen. Das wäre natürlich nicht zielführend. Und es geht auch darum, die Kosten für den Netzausbau möglichst gering zu halten, weil das dann einen Mehrwert für alle hat.
Ja, gibt es da so besondere Leuchtturmprojekte von Wien Energie, die gerade das so ein bisschen hervorheben wieder und unterstreichen?
Was man auf jeden Fall erwähnen kann, was ein Fokusthema ist, ist eben der Ausbau im privaten Bereich, weil ich hier die Möglichkeit habe, das Laden auch zu steuern. Das heißt, ich kann hier beispielsweise als User meine Präferenzen berücksichtigen, kann sagen, ich bin bereit, dass mein Ladevorgang abends vielleicht nicht gleich sofort um 17 Uhr startet, wenn auch der Peak der Haushalte am höchsten ist, sondern es wird vielleicht verschoben auf 22 Uhr, 23 Uhr. Dort sind die Stromkosten dann auch gering. Und wenn es dann ein Angebot gibt mit einem variablen Stromtarif, das ist jetzt eine Vision, dann kann ich diese Zeiten auch optimal nutzen. Und so kann ich auch das Netz damit schonen.
Wien Energie macht sehr viel als Stromversorger, ist aber nicht ganz alleine natürlich in der Verantwortung, dieses Thema voranzutreiben. Worauf kommt es denn da noch an?
Es ist schon erwähnt worden, technisch ist es relativ einfach, eine Wallbox zu installieren im Normalfall. In Wien und speziell im urbanen Gebiet ist natürlich das Thema, dass wir sehr viel Bestandswohngebäude auch haben. Zum Zeitpunkt, als diese gebaut wurden, ist natürlich keine Ladeinfrastruktur berücksichtigt worden. Das heißt, das jetzt im Nachhinein auszustatten, ist eine große Herausforderung, die wir aber annehmen, weil wir einfach den Bedarf decken wollen und da großes Potenzial sehen. Allerdings fallen diese Kosten dann auch wieder an und sind derzeit für den Bestandswohnbau auch nicht gefördert. Man hat hier also diese Herausforderung zum einen, wer trägt die Kosten, wie werden diese dann verteilt und auch das private Umfeld in Wohngebäuden. Ja, da gibt es natürlich die Eigentümer, die Mieter, weitere Akteure, den Netzanschluss und zwischen diesen Akteuren muss man eigentlich die Umsetzung dann balancieren.
Mhm. Herr Eisner, es gibt ja viele Personen, die sagen, okay, ich möchte mir ein E-Auto zulegen, weil ich das Klima nicht weiter belasten möchte. Also der Grund ist ein ökologischer. Dann stellt man sich natürlich auch die Frage, woher kommt denn der Strom? Weil wenn der am Ende aus fossilen Energieträgern kommt, ist das natürlich auch eher ad absurdum geführt. Wie berücksichtigen Sie das bei Wien Energie?
Also als Wien Energie haben wir einen ganz klaren Fahrplan zum Ausbau einerseits der erneuerbaren Energieträger, mit dem Ziel, dass wir einfach eine klimaneutrale Zukunft auch haben. Und von Beginn weg haben wir als Wien Energie genauso gesagt, unsere Ladestationen werden stets mit 100% Ökostrom betrieben. Das heißt, Kundinnen von uns können sich sicher sein, hier wirklich erneuerbare Energieträger in ihr Auto zu laden.
Mhm. Abschließend an Sie beide noch so die Frage, 2040, für den einen ist es vielleicht weit weg, für den anderen halt nicht so weit. Wie ist es für Sie? Sagen Sie 2040, puh, das wird eine knackige Angelegenheit, oder sagen Sie, na, das geht sich alles gut aus? Fangen wir mal mit Herrn Eisner noch an.
2040 ist mit Sicherheit noch einiges an Zeit, ja, definitiv. Allerdings haben wir uns ambitionierte Ziele gesteckt, die wir auf jeden Fall erreichen möchten. Und da haben wir auf dem Weg dorthin natürlich noch einiges an Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das alle miteinander gemeinsam schaffen.
Mhm. Frau Ramsebner, große Ziele, viele Ziele, genug Zeit dafür?
Ja, das ist das Thema. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal Kontakt zum Thema Energiewende, E-Mobilität hatte, das ist jetzt, glaube ich, in etwa 8 Jahre her, da war immer der Zeithorizont 2030 und das ist gefühlt übermorgen. Jetzt sprechen wir über 2040 und ich habe das Gefühl, es wird ähnlich sein, weil einfach das Thema so riesig ist. Es geht ja nicht immer nur um das eine Thema isoliert, das ist ja gerade das, was die Energiewende ausmacht, sondern man muss die verschiedenen Themen und Akteure auch verknüpfen. Also vorher war es immer so, Gas kann man natürlich als Silo separat betrachten und andere Energieträger, aber wenn immer mehr elektrifiziert wird, hängt alles quasi an einem System. Und das ist auf der einen Seite eine große Herausforderung, weil das bedeutet, dass wir diese Dinge viel besser transparent machen und steuern müssen. Auf der anderen Seite ist es eine riesige Chance und hat riesiges Potenzial, weil man Dinge steuern kann und weil man damit dann auch flexibel wirtschaften kann und diese Ausgleichsmöglichkeiten auch nutzen. Und das wird, glaube ich, eine ganz spannende Phase bis 2040, aber langweilig wird uns sicher allen nicht.
Das glaube ich auch, vor allem, wenn man da immer wieder mitbekommt, was wirklich alles passiert. Es ist super spannend, da einen Einblick zu bekommen. Danke vielmals dafür.
Gerne.
Dankeschön.
Thank you.
Also wenn ich mich jetzt in das Jahr 2040 versuche zu versetzen, das ist ja gar nicht einmal so weit weg, dann gibt es da eine Wunschvorstellung und etwas, was ich für realistisch halte. In meiner Wunschvorstellung würde ich eine Stadt sehen, wo sich der Modal Split, wie es heißt, also die Nutzung der verschiedenen Verkehrsmöglichkeiten deutlich verändert hat. Ich denke da an Radfahren, ich denke an kurze Wege, die man zu Fuß nimmt. Wien hat heute schon ein sehr, sehr gutes, ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz und das wird sich weiterentwickeln und mehr Nutzung, Fahrrad, zu Fuß gehen, vielleicht auch Carsharing. Von der Wunschvorstellung würde ich mir diese Veränderung in der Nutzung von Verkehrsmitteln und diese Verbreiterung sehr wünschen.
Vielleicht ist genau das bemerkenswert, dass aus der Debatte über Reichweite und Ladepunkte am Ende noch eine ganz andere Geschichte wird. Eine Geschichte darüber, wie sich Unterwegssein verändert, wie mit dem elektrischen Fahren für manche mehr Ruhe in den Alltag kommt, wie Wege anders geplant werden und sich dadurch auch anders anfühlen. Das war Energievoll, eine Podcast-Serie zur Energiezukunft in Wien. Präsentiert von Wien Energie in Zusammenarbeit mit dem Studio ZX, der Kreativagentur des Zeitverlags. Mein Name ist Jonas Ross und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.